Ohren hat zu hören, der höre. Amen. Mund auf und essen. Nein, das mag ich nicht, das will ich nicht. Ja, es ist schwierig, manchmal ein Kind zu füttern. Ich weiß nicht, die meisten von euch werden Erfahrung haben. Wenn ein Kind überhaupt nicht essen will und es ist doch so lecker, der Spinat und der Rosenkohl, der muss doch rein. Und dann sagt Mund auf und essen und nein, ich will nicht, Mund zu und sagt nichts mehr. Es will einfach nicht rein. Es geht einfach nicht. Es ist schwierig, manchmal ein Kind zu füttern, gerade mit den Dingen, die nicht so lecker und nicht so süß sind, sondern eher bitter und eher nicht so lecker. Noch schwieriger, wenn es zur Medizin kommt. Nimm doch den Hustensaft, der schmeckt doch gar nicht so schlecht. Hier, ich probiere auch mal. Ja, Kerstin lacht, alle Eltern, die kennen das. Das ist gar nicht so einfach, das tut dir gut, danach geht es dir besser. Aber nein, es tut sich nichts. Alle Überredungskünste werden aufgewendet, tief in die Trickkiste der Täuschungsmanöver gegriffen, da kommt ein Flugzeug geflogen, machen wir die Landebahn auf und so weiter. Und am Ende, wenn es gar nicht geht, dann wird es meistens noch mit Drohungen ergänzt. Wenn du das nicht isst, dann gibt es eben keinen Nachtisch. Kennt ihr, oder? Ich glaube, das machen wir alle so ganz gerne. Vielleicht kennt ihr diese Situation oder Ähnliches. Vielleicht kannst du ja auch dann verstehen, was Gott meint, wenn er in Vers 4 unseres Predigttextes aus dem Hesekielbuch sagt: Und die Kinder, zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Zu denen sollst du sagen, so spricht Gott der Herr. Diese Menschen sind wie Kinder, will Gott damit sagen. Sie wollen einfach nicht hören, sie verstehen nicht, sie zicken rum, sind widerspenstig, singen dickköpfig. Und Dietmar hat im Anfang auch noch einige andere Wörter für dieses Verstocktsein benutzt. Aber Gott möchte ihnen etwas sagen, so gerne. Es wird ihnen gut tun, aber sie hören einfach nicht. Sie wollen nicht. Was Gott ihnen eben anbietet in seinen Worten, sieht aus wie bittere Medizin, wie Rosenkohl, wie Spinat, was eigentlich so einen bitteren Beigeschmack hat. Es sieht nicht schön aus, was Gott zu sagen hat. Aber er will damit helfen. Es wird ihnen nachher besser gehen. Gott und seine Worte wollen Leben retten oder das Leben lebenswert machen. Aber es fehlt an Einsicht, es fehlt an Willen. Nein, will ich nicht, ich will nicht hören. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Aber es ist möglich, das tatsächlich zu verschließen. Da rein, sagen wir ja, und dort raus. Mit dem Herzen genauso. Vielleicht kennst du solche Situationen auch, dass man einfach nicht hören will. Vielleicht aus deiner Kindzeit, aus deiner Jugendzeit, vom Arbeitsplatz, aus der Ehe und eben auch aus der Familie. Man will manches nicht hören und manches nicht wahrhaben. Situationen, in denen man keine Lust hat zuzuhören. Situationen, in denen man gar nicht einsehen möchte, dass man selber schuldig ist, sondern immer nur auf den anderen zeigt, was er falsch gemacht hat. Das ist das Zwischenmenschliche. In unserem Predigttext heute geht es aber um die Beziehung mit Gott. Um das Nicht-Einsehen und Hören-Wollen von dem, was Gott damals den Israeliten und den Nationen, die widerspenstig waren, wenn ihr aufgepasst habt, sagen möchte, aber auch heute uns. Denn es hat sich nichts geändert. Guckt euch doch nur um in unserer Gesellschaft. Die Leute wollen es nicht hören. Die halten sich sogar die Ohren zu. Bleib weg damit. Ich kann es nicht mehr hören mit deinem Gott und mit deinem Jesus. Viele verschließen sich, viele haben verstockte Herzen. Aber dann eben das Interessante, zu den Menschen, zu denen Hesekiel sprechen soll, das sind Menschen Israels. Die kennen sich einfach aus im Glauben eigentlich. Das sind keine Leute, die nichts mit dem Glauben zu tun haben. Das sind Menschen, die kennen Gottes Botschaft. Die kennen die Schriften von Mose, die Gebote, die Gott gegeben hat, aber sie wollen trotzdem nicht hören. Sie wollen trotzdem nicht hören. Etwas kennen, aber nicht lieben. Etwas wissen, aber nicht im Leben praktisch umsetzen. Es geht um in diesem Text eben nicht um Menschen, die weit weg sind vom Glauben, sondern es geht um Menschen wie uns. Die wissen, was in der Bibel steht, die wissen, was Gottes Wille ist, was Gottes Gebote sind, aber die trotzdem machen, was sie wollen. Ihr Wille zählt mehr. Also ganz genau aktuell, wie es heute ist. Jesus legt uns Nächstenliebe ins Herz. Die Texte werden gelesen hier im Gottesdienst, es wird darüber geredet, gepredigt in Bibelstunde. Und dann erlebe ich leider dann außerhalb der Gemeinde, dass gar nicht so nächstenliebemäßig miteinander umgegangen wird. Wie kommt das, dass wir hier Texte hören, auch in der Bibel lese oder in der Losung, Texte lesen, sogar darüber nachdenken, aber dann, wenn es darum geht, sie praktisch umzusetzen mit dem anderen, den wir vielleicht nicht leiden können, dann hapert es. Wir wollen irgendwie hören, ja, aber dann bei der Umsetzung, da fällt es dann doch irgendwie schwer. Ich habe von den Mitarbeitern im Weinberg geredet. Predige immer gerne darüber, dass wir alle unterschiedliche Gaben haben, Glieder am Leib Christi sind. Wir haben viel darüber nachgedacht, ihr auch. Wir sollen uns mit einbringen in der Gemeinde, weil jeder ein wertvoller Teil ist. Wir suchen Mitarbeiter. Was höre ich hintenrum? Der Pastor soll gefälligst alles für uns alleine machen. Da dachte ich, Leute, hört ihr denn nicht, was in der Bibel steht? Was gepredigt wird? Zum Haare ausraufen. Aber ich kenne es ja auch aus meinem Leben. Wenn man einen Text hat und man weiß, es ist genau auf den Alltag bezogen, auf den Arbeitsplatz, auf die Ehe und ich soll vergeben. Und wenn es dann soweit ist, dann kneife ich. Weil es unangenehm ist, weil es bittere Medizin ist, weil es bittere Worte Gottes sind, die Überwindung kosten, sie umzusetzen. Und das fällt uns so schwer. Und der Wochenspruch sollte eigentlich unser Lebensspruch sein. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Es liegt also doch an uns, ob unser Herz verstockt ist oder nicht. Wir können dazu einen Beitrag leisten. Es gibt ja diese Diskussion der Vorherbestimmung. Alles ist vorherbestimmt. Wir haben gar keinen eigenen Willen. Gott weiß, wer zum Glauben findet und eben auch, wer nicht zum Glauben findet, in die Hölle geht. Aber hier sagt der Hebräerbrief, Kapitel 3, Vers 15, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Es ist beides möglich. Gott kann Herzen verstocken, ja. Aber noch viel mehr können wir das machen als Menschen. Auch als Menschen, die alles kennen und wissen. Es klappt manchmal nicht, dass wir offenen Herzens das Evangelium leben und verkünden, ganz praktisch im Leben. Ja, und da können wir wirklich sagen, Gott sei Dank ist unser Gott ein guter Gott und ein liebender Gott, uns liebender Gott, dich liebender Gott, der uns eben geschaffen hat, aber nicht nur, er liebt uns auch und er redet sogar mit uns. Hätte ja auch anders sein können. Wenn wir unser Herzen verstocken, kann Gott ja auch sagen, na gut, verstock dein Herz doch, dann bleib, seh zu, wo der Pfeffer wächst. Dann brauchen wir dich nicht mehr. Aber Gott sei Dank ist unser Gott, der Gott der Bibel, anders. Er liebt uns und deswegen redet er auch mit uns, auch wenn wir es nicht hören wollen. Er bleibt uns nicht fremd, sondern er spricht uns an und macht sich bekannt. Und das ist eben der große Unterschied. Professor Gitz sagte das bei seinem Vortrag, das fand ich so eindrücklich, als eine fragte, warum reden Sie nur über die Bibel und nicht über den Koran? Da sagte Professor Gitz ganz einfach, weil Gott auf uns zugekommen ist. Er hat sich bekannt gemacht, er ist nicht fremd geblieben, weit weg geblieben, sondern ist in Jesus eben auf uns zugegangen. Und das macht eben den großen Unterschied. Wenn Gott uns geschaffen hat und mich liebt, dann ist er sich nicht zu schade, einen Schritt auf mich zuzugehen. Und das ist unser Gott. Das macht ihn so einmalig. Er spricht uns an und das ist das, was er mit Hesekiel im Alten Testament macht, in unserem Predigtext heute. Und er macht es auch durch Jesus Christus. Gott zeigt uns eben ganz genau, wie sein Wille ist. In Hesekiel immer nur stückchenweise, in Jesus Christus aber hundertprozentig volle Pulle. Wir haben keine Ausrede mehr, wir wissen nicht, wie Gott ist, was sein Wille ist, was er von uns möchte. Doch, das wissen wir. Wir wissen viel mehr als alle anderen, weil wir Jesus Christus kennen. In ihm ist alles offenbart, was wir brauchen, wie Gott ist. Hesekiel macht das im Alten Testament nur stückhaft. In Jesus haben wir eben alles, die vollen 100%. Und dann redet Gott mit uns auf unterschiedliche Art und Weise. Wir hatten das ja schon in Bibelstunden. Durch Träume, durch die Losung, durch andere Menschen, sogar durch Menschen, die gar nicht an Gott glauben, die uns ins Nachdenken bringen, auf den richtigen Weg bringen wollen. Gott hat so viele Möglichkeiten, uns, dich auf seinen Willen aufmerksam zu machen und euch daran zu erinnern, verstock dein Herz heute nicht, sei offenes Herzens und lebe das, was ich dir sage. Gottes Worte, egal ob sie gut tun oder bitter schmecken oder sogar richtig schwer zu ertragen sind, weil sie eben Fehler und Schande und Scham aufdecken in deinem Leben, wollen immer nur zum Leben führen. Oder zum Leben zurückführen, wenn er den Weg verloren hat. Gottes Worte, selbst wenn sie bitter schmecken, und da gibt es einige harte Worte in der Bibel, die schonungslos sind, die wollen dich aber heilen, wollen dir Gutes tun. Die wollen dich nicht verdammen. Die wollen dich auf dem Weg zurückführen des Lebens. Aber oft sind wir eben doch wie Kinder, die nicht hören wollen, obwohl es gut für uns wäre. Weil wir dann doch verstockten Herzens sind und starr mit Scheuklappen durch die Welt rennen. Hesekiel, den Gott auserwählt hat, seine Worte an das hartherzige, verstockte Volk weiterzugeben, gehörte zu den Juden. Verschleppt in die babylonische Gefangenschaft, dort in der Fremde, zeigte sich Gott auf einmal Hesekiel. Auf ganz besondere Art und Weise, so eindrücklich, dass, so schreibt es die Bibel, er umgeworfen wurde, auf den Boden knallte. So erschrocken hat er sich von Gottes Auftreten. Und dann, als er da lag, auf dem Boden, Hesekiel, vielleicht kennt ihr auch solche Situationen, wo er am Boden lag, nicht mehr konnte, nicht mehr wusste, was er machen sollte. In dem Augenblick beginnt Gott zu Hesekiel zu reden. Vers 1, du Menschenkind, tritt auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Und als er so mit mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße und ich hörte dem zu, der mit mir redete. Gott ist hier der Handelnde. Durch seinen Geist stellt er Hesekiel wieder auf seine Beine. Gott möchte eben nicht, dass wir unterwürfig vor ihm auf dem Boden kriechen. Könnte man ja auch denken. Er ist ja der Gott, der Schöpfer. Nieder auf die Knie vor mir. Du hast mich nicht anzugucken. Du gehörst in Staub und Dreck. Nicht unser Gott. Deswegen ist er so wunderbar. Er stellt Hesekiel wieder auf die Füße. Und wer das kennt, wer schon mal am Boden lag, innerlich, äußerlich, und wird wieder von Gott aufgehoben, aufgestellt, gerade gemacht, aufgerichtet, der weiß, wie gut sich das anfühlt. Und Gott möchte solche Menschen als Gegenüber haben, nicht welche, die ducken und im Dreck liegen vor ihm, weil sie Angst haben vor seiner Gegenwart, sondern die ihn angucken, die ihm zuhören, was er zu sagen hat. Was Gott von Hesekiel möchte, ist eben auch das, was er von dir möchte. Zuhören, was Gott zu sagen hat. Und Hesekiel macht das und sagt erstmal gar nichts. Muss man das mal aushalten. Nicht aber, und wenn, aber ich wollte auch noch, also einfach mal zuhören. Einfach mal die Klappe halten. Hesekiel macht das, wird aufgerichtet, hört zu und hört zu und hört zu, was Gott zu sagen hat. Und diese Botschaft war sein Auftrag. Hesekiel sollte seinen Landsleuten erklären, warum Gott es zugelassen hat, dass sie jetzt so sehr gedemütigt werden, weggeführt worden sind in die babylonische Gefangenschaft. Und er sollte ihnen klar machen, und jetzt kommt zu den bitteren Worten, dass es an ihrer Sünde liegt. Das will keiner hören. Das will keiner hören. Das liegt an deiner Sünde, dass es dir so geht. Dass du deportiert worden bist, dass es dir so dreckig geht. Dass du deine Heimat verloren hast. Das will keiner hören. Gott hatte gewarnt, schon vor Hesekiel, durch frühere Propheten. Aber die Warnungen wurden alle von dem Volk in den Wind geschossen. Und Gott zeigte ihnen dann auf drastische Art und Weise durch dieses Wegführen in die babylonische Gefangenschaft, wohin Gottlosigkeit ein Leben in der Sünde führt. Es führt in die Fremde, wo man sich einsam fühlt, verlassen, am Boden liegend. Jetzt können wir wieder meinen, ja, Gott bestraft die Israeliten. Nein, macht er eben nicht. Bitte versteht das. Es ist nicht Strafe. Was wie Strafe aussieht, Heimat verlieren, in ein fremdes Land kommen, da nicht akzeptiert werden. Was sich auch so anfühlt wie Strafe Gottes im Leben, ist von Gott nur als Warnung gemeint. Kehrt um von eurem Weg. Ich gebe euch deutliche Hinweise. Ihr seid auf dem falschen Weg. Kehrt um. Ich bestrafe euch nicht, aber ich lasse euch spüren, dass ihr auf dem falschen Weg seid. Kehrt um. Bitte. Und Gott macht das ja immer wieder in der Bibel. Das ist die Geschichte, der rote Faden, der sich durch die ganze Bibel zieht. Hört doch auf von eurem Weg. Geht doch nicht ohne mich. Kehrt um. Gebt mir euer Leben, geht mit mir durchs Leben. Und dass Gott das wirklich will, nicht bestrafen, sondern die Leute auf sich aufmerksam machen, mit allen Möglichkeiten, die er hat. Wie besonders schön deutlich 31 Kapitel weiter im Hesekiel-Buch, in Kapitel 33, Vers 11. Und da spricht Gott: So wahr ich lebe, ich habe kein Gefallen am Tode der Gottlosen, sondern dass die Gottlosen umkehren von ihren Wegen und leben. So kehrt nun um von eurem bösen Weg. Alles, was Gott tut, auch wenn es hart ist, wenn es bitter ist, wenn es wie Strafe aussieht, hat eben nur dieses eine Ziel: Leben, umkehren und leben. Wenn Gott keinen Gefallen am Tod des Gottlosen hat, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe, hört ihr das? Hört ihr zu? Seid ihr dabei? Gut, ich wollte nochmal nachfragen. Ist ja schon ein bisschen länger jetzt hier. Dann ist doch unsere Aufgabe, davon zu reden. Denn das ist ja eine schöne Aussage Gottes. Gott möchte, dass keiner verloren geht. Aber sie müssen es ja hören. Sie müssen diese Warnung ja hören. Oder eben auch die schöne Einladung. Ihr wisst, dass ich das immer gerne mache. So wunderbar ist Jesus, was er anbietet. Das ewige Leben, Vergebung, Begleitung im Leben, Gebet, immer Kontakt, immer ein Ansprechpartner. Es gibt so viel Schönes zu sagen über Jesus Christus. Nur wir müssen es sagen. Und bitte versteht mich nicht falsch. Nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Zeigt es in eurem Leben. Seid ein gutes Beispiel für jemanden, der Jesus Christus nachfolgt. Wenn Gott keinen Gefallen am Tod des Gottlosen hat, dürfen wir nicht schweigen. Dann sollten wir alle Gaben, Fähigkeiten und Möglichkeiten, die mir Gott im Leben gegeben hat und euch, einsetzen dafür. Mitarbeit ist wieder das Thema. Was könnt ihr? Wo wollt ihr euch ausprobieren? Macht es. Gott wird das nutzen. Gott wird das nutzen. Das ist ja das Schöne bei Hesekiel. Er ist ja nicht alleine, Gott steht hinter ihm und ist bei ihm, wenn er was tut und macht und sagt. Wir hatten das neulich bei der Vorbereitung zu Jesus Haus, sagte Edith: Evangelisten sind wir alle. Evangelisten sind wir alle. Und das klingt immer so fromm und hochbegabt, ein Evangelist, großer Prediger oder ähnliches. Nein. Evangelium heißt ja die gute Botschaft. Und jemand, der diese gute Botschaft weitergibt, in Wort, in Tat, in Gedanken, was auch immer, ist ein Evangelist. Nicht fromm und hochbegabt, sondern jemand, der Gottes gute Botschaft eben weitergibt. Und die ist interessanterweise, und das passt ja auch schon im Alten Testament zu finden, hier bei Hesekiel ganz deutlich. In Jesus Christus allerdings wird sie festgelegt in absoluter Klarheit und Eindeutigkeit und wird über Israel hinaus auf die ganze Welt ausgeweitet, sonst säßen wir heute nicht hier. Und ist das nicht auch die Botschaft von Jesus Christus, die in all seinen Reden und Tun im Mittelpunkt steht, den Gottlosen retten, zur Umkehr bringen, damit er lebe? Das ist die Botschaft der guten Nachricht. Schlicht und einfach eigentlich. Und doch wollen wir sie manchmal nicht hören. Gebt sie weiter mit allem, was euch zur Verfügung steht. Im Kleinen, im Großen. Und wer das nicht tut, ist anscheinend doch noch nicht so begeistert, im wahrsten Sinne des Wortes, von der guten Botschaft. Manchmal denkt man das und dann merkt man, also ganz so ist das noch nicht. Kein Problem. Gott bitten, weiter dranbleiben. Denn das sieht so schön deutlich auch an Hesekiel, dass er es ja nicht ist, der Gottes Wort auf einmal in sich hat, der weiß, was er zu sagen, was zu predigen ist. Kommt wahrscheinlich eine der abgefahrensten Visionen, die Hesekiel hat, hier jetzt vor in unserem Predigttext. Gott gibt ihm eine ganze, man betone beidseitig beschriebene Schriftrolle zu essen. Vision, ne? Also nicht, dass er sich vorstellt, er holt da Messer und Gabel raus und zerlegt das Ding und isst das. Ist eine Vision, aber eine schöne, eine wunderbare. Ich lese sie nochmal vor, Kapitel 2, Verse 8 bis Kapitel 3, Vers 3. Aber du, Menschenkind, sagt Gott, höre, was ich dir sage und widersprich nicht, wie das Haus des Widerspruchs. Tu deinen Mund auf und iss, was ich dir geben werde. Und ich sah und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle. Die breitete sie aus vor mir und sie war außen und innen beschrieben. Und darin stand geschrieben, Klage, Ach und Weh. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, iss, was du vor dir hast, iss diese Schriftrolle und geh hin und rede zum Haus Israel. Da tat ich meinen Mund auf und er gab mir die Rolle zu essen. Und sprach zu mir, du Menschenkind, gib deinem Bauch zu essen und fülle dein Inneres mit dieser Schriftrolle, die ich dir gebe. Da aß ich sie und sie war in meinem Mund so süß wie Honig. Bleiben wir ruhig in dieser doch coolen Version von dieser Vision. Gottes Wort ist keine einfache Kost. Weiß nicht, ob ihr schon mal probiert habt, wie so eine Schriftrolle schmeckt. Die wird auch nicht die neueste gewesen sein. Also Mindestverfallsdatum ist garantiert schon abgelaufen gewesen. Also etwas staubig und sandig und dreckig war sie. Nicht besonders lecker auf den ersten Blick. Vielleicht denkt mancher so auch über das Wort Gottes. Altmodisch, verstaubt. Was hat uns das heute noch hier zu sagen? Was hat das mir zu sagen in meinem Leben? Wessen Lieblingsessen ist schon eine Schriftrolle? Wessen Lieblingsessen ist schon Gottes Wort? Vielleicht deines. Denn vielleicht habt ihr schon mal gemerkt, wie gut das tut und wie richtungsweisend und richtungsändernd das Wort Gottes sein kann. Und dann dauert es eben eine Zeit, bis man so eine Schriftrolle von vorne bis hinten aufgegessen hat. Erstmal kauen und zerkleinern, um sie runterzuschlucken. Und dann das Verdauen. In diesem Bild könnten wir sagen, Gottes Wort ist schwer zu verdauen. Und das stimmt, weil es uns unser eigenes Versagen und Scheitern eben vor Augen führt. Falsche Worte, falsche Taten, falsche Gedanken, Gott deckt sie alle auf in deinem Leben. Vergangen, gegenwärtig oder zukünftig, du stehst nackt und bloß da vor Gott und alles wird aufgedeckt. Aber vergesst nicht, Gott will da ja Gutes mit anfangen. Und es ist wirklich schwere Kost. Wer denkt und glaubt, dass Gottes Wort immer nur einfache Kost ist, immer nur schmeckt und immer für Freude und Liebe sorgt, der täuscht sich und hat es offensichtlich noch nicht wirklich verdaut, verinnerlicht. Es ist ein super Beispiel, wie man mit dem Wort Gottes umgehen soll. Diese Vision von Hesekiel. Und dann wird eben deutlich in dieser Vision auch, dass Gottes Wort nicht umbringen oder vergiften will, sondern wieder zum Leben bringen will. Denn obwohl es beidseitig beschriftet ist, Klage, Ach und Weh enthält, also keine schönen Texte sind, harte Worte, die bitter sind, schmeckt es komischerweise dann doch. Nicht von außen, erst als Hesekiel es probiert und im Mund hat, heißt es, schmeckt es wie süßer Honig. Mit anderen Worten, es schmeckt viel besser, als es äußerlich den Anschein macht. Es tut gut, wenn Gott all das aufdeckt, was auf unserer Seele, auf unserem Herzen liegt, weil wir dann befreit werden können. Verdecken wir das, kehren wir das alles unter den Teppich, dann bleibt es da und rumort und führt uns weg vom Leben. Aber Gott will alles aufdecken. Und er will es uns nicht vorhalten, sondern will es wegnehmen. Gott will uns nicht zerstören durch sein Wort, sondern er möchte uns Leben schenken. Süß wie Honig. Gottes Wort ist manchmal hart. Und das muss man dann erstmal verdauen. Aber am Ende kommt eben Leben dabei heraus. Wer Gottes Wort dazu gebraucht, um andere Menschen zu zerstören, handelt nicht nach Gottes Willen. Gottes Wort will nie zerstören. Es will immer Leben schaffen, auch wenn es ein Gerichtswort ist, auch wenn es hart ist, will es zum Leben führen. Vergesst das bitte nicht. Und deswegen ist es gut, über Gottes Wort eben auch nachzudenken, es immer wieder zu lesen. Neulich hatten wir das Thema, dass man manchmal einfach Bibelverse im Kopf haben soll, sie verdaut haben soll, weiß, was in der Bibel steht und in manchen Versen, wofür Jesus Christus steht. Genau das meint diese Hesekiel-Stelle mit dem Essen dieser Schriftrolle, diesem Verdauen. Und dann macht Hesekiel das sogar tatsächlich. Nachdem die Vision vorbei ist, schweigt er erstmal, und zwar 7 Tage lang. Kein Wort kommt über seine Lippen. Er verdaut das, was Gott ihm gezeigt hat. Und da bitte ich euch drum, wenn ihr Texte lest, auch hier im Gottesdienst hört, geht nicht nach Hause und lasst das Ding hier liegen. Nehmt es mit über den Rest des Tages und denkt drüber nach. Verdaut es, kaut es und verinnerlicht es. Denn dann wisst ihr auch, was ihr zu sagen habt, wenn ihr eben andere Menschen begegnet, die dieses Wort hören sollen. 7 Tage lang schweigt er und erst in Kapitel 11 seines Buches kommt Hesekiel zu dieser Predigt an die widerspenstigen, hartherzigen Menschen. Also zum Schluss, zum Mitnehmen: Gottes Wort mag hart sein. Das gilt es zu ertragen, auch wenn uns das manchmal nicht passt. Aber wir müssen immer wissen, Gottes Wort führt zum Leben, zur Umkehr und möchte, dass der Gottlose zum Glauben an ihn findet. Und dann zweitens, bevor du über Gott redest, lerne erstmal auf ihn zu hören. Drittens, bevor du über Gott redest, verinnerliche erst einmal seine Botschaft, die du gehört hast, und denke drüber nach. Und dann viertens, das darf nicht fehlen, dann rede mit Taten und Worten zu anderen Menschen über Gott und seine gute Botschaft. Mach das wirklich. Muss nicht durch Predigt sein, kann durch einfache Hilfe sein. Die Menschen wissen irgendwann, dass du in Gottesdienst gehst, dass du Christ bist. Und dann ist alles, was du sagst und tust, wird auf die Goldwaage gelegt. Kennt das? Da kommt es auch so Sprüche, das macht man ja nicht als Christ, du glaubst doch an Jesus. Aber es passiert auch das Gegenteil, dass die Menschen zu dir kommen und sagen, du glaubst doch an Gott, kannst du mir mal helfen? Oder kannst du ein Gebet für mich sprechen? Und deswegen ist es so wichtig, dass man eben den Mund aufmacht und die Hand bereit ist. Weil Gottes Wort kommt nicht leer zu ihm zurück. Es tut, was es soll. Nur wenn wir Gottes Wort nicht sagen, dann kann nicht zurückkommen. Also lasst uns ganz neu überlegen, wie wir das machen können. In Wort und Tat, mit dem Nachbarn, wenn wir unterwegs sind. Manchmal gibt es so ganz einfache Sachen, die man machen kann. Zwingt euch nicht dazu. Vertraut einfach darauf, dass Gott seine Worte in euren Mund legt und das Richtige zur richtigen Zeit dabei auch rauskommt. Vertraut darauf. Nur das Schlimmste ist eben Schweigen. Weil dann kann das Wort nicht das anrichten, was es tun soll, zum Leben führen und zur Umkehr. Gebt euch einen Ruck, schweigt nicht. Denn dann kann Gott das tun, was er tun möchte, nämlich Leben retten und Menschen zur Umkehr bringen. Die Gnade und der Segen unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen, denn das brauchen wir für unser Tun und Sprechen. Amen.